Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Deutsche SPD in Nöten. Franz Müntefering tritt als deutscher Vizekanzler und Bundesarbeitsminister zurück. Pakistanischer Präsident in Nöten. Der Protestmarsch gegen Pervez Musharraf hat begonnen. Oppositionsführerin Benazir Bhutto fordert Musharrafs Rücktritt. Kraftwerkbetreiber aus dem Schneider. Am tödlichen Unfall am Walliser Wieswasser sind die vier Angestellten der Gommer-Kraftwerke nicht schuld, entscheidet das Gericht. Die Lohnschere in der Schweiz öffnet sich weiter. Vom Wirtschaftsaufschwung profitieren zwar alle Lohnklassen, am meisten die hohen, am wenigsten aber die tiefen. Und Flucht aus der Schweiz. Immer mehr Rentnerinnen und Rentner verlassen die Hochpreisinsel Schweiz in Richtung sonnigen Süden. Das Phänomen wissenschaftlich untersucht hat Sozialgeograf Andreas Huber von der ETH Zürich. Er ist Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Penelope Künis.
Der deutsche Vizekanzler und Arbeitsminister Franz Müntefering tritt von seinen Ämtern zurück, das teilte sein Sprecher in Berlin mit. Der 67-jährige SPD-Politiker lege seine Funktionen ausschließlich aus familiären Gründen nieder. Einzelheiten nannte der Sprecher nicht. Es ist aber bekannt, dass Müntefering's Frau vor längerem an Krebs erkrankt ist. Nach Angaben der SPD soll ihr parlamentarischer Geschäftsführer Olaf Scholz Arbeitsminister werden und Außenminister Frank-Walter Steinmeier soll das Amt des Vizekanzlers übernehmen. Im Prozess um einen tödlichen Unfall am Walliser Wieswasser bei Viersch hat das Bezirksgericht Goms den Betriebsleiter und drei Angestellte der Gommer Kraftwerke freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen fahrlässige Tötung vorgeworfen. Das Kraftwerk hatte im Sommer 2003 zur Reinigung eines Staubeckens Wasser in den Wieswasserbach abgelassen. Eine niederländische Touristin und ihr Stiefsohn wurden vom plötzlichen Hochwasser überrascht und ertranken. Aus Brieg berichtet Reinhard Eier.
Der Freispruch kommt eigentlich nicht überraschend. Schon vor rund 20 Jahren hat im Unterwallis ein Gericht in einem ähnlichen Fall die Kraftwerkangestellten freigesprochen. Allerdings, das Urteil besagt einzig, dass die angeklagten Angestellten ihre Sorgfaltspflicht nicht verletzt haben. Die zentrale Frage aber bleibt, ob das Aufstellen von Warntafeln an den Bächen genügt, um die Gefahr zu beherrschen, die entsteht, wenn die Kraftwerkbetreiber mit einem Wasserschwall ihre Staubecken entsanden. Diese Art Entsandung hat schon mehrmals zu Unfällen geführt und immer wieder taucht die Forderung auf, dass die Kraftwerkbetreiber besser vor dem Schwallwasser, das heißt vor der Gefahr, die sie damit schaffen, warnen sollten. Oder aber, dass sie ihre Staubecken auf eine andere Art, mit weniger Gefahr, entsanden. Der Verband der Schweizer Elektrizitätsunternehmen hat heute mit Befriedigung von dem Freispruch Kenntnis genommen, weist aber gleichzeitig auch darauf hin, dass er eine Arbeitsgruppe eingesetzt habe, mit dem Ziel, die Sicherheit beim Entsanden der Staubecken noch zu verbessern.
Die Hälfte der Arbeitnehmenden in der Schweiz hat im vergangenen Jahr weniger als 5.700 Franken brutto verdient im Monat, die andere Hälfte mehr. Das zeigt die Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik. Unterdurchschnittliche Löhne gibt es im Detailhandel und Gastgewerbe. Überdurchschnittliche Löhne zahlen zum Beispiel die Banken, Versicherungen und die chemische Industrie. Frauen verdienen im Schnitt immer noch rund 20% weniger als Männer. Der Schweizer Reisekonzern Quoni hat Umsatz und Gewinn in den ersten 9 Monaten des laufenden Jahres deutlich gesteigert, um über 14% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Der Umsatz stieg bis Ende September auf gut 3,5 Milliarden Franken, der Gewinn auf knapp 100 Millionen. Zum guten Resultat trug insbesondere das dritte Quartal bei, welches für die Reisebranche das wichtigste ist. Die pakistanische Oppositionsführerin Bhutto hat erstmals den Rücktritt von Militärmachthaber Musharraf verlangt. In Telefoninterviews aus ihrem Haus in Lahore, das von der Polizei abgeriegelt ist, sagte Bhutto, Musharraf stehe der Demokratie im Weg. Sie schloss jede Zusammenarbeit mit ihm aus. Trotz zahlreicher Festnahmen begannen die Musharraf-Kritiker inzwischen ihren geplanten Marsch Richtung Norden nach Islamabad. Die Deutsche Lokführergewerkschaft GDL hat für morgen Mittwoch erneut zu einem bundesweiten Streik im Güterverkehr aufgerufen. Der Streik soll um 12 Uhr mittags beginnen. Am frühen Donnerstagmorgen soll dann auch der gesamte Personenverkehr bestreikt werden, sowohl im Regional- als auch im Fernverkehr. Der Ausstand in allen drei Transportbereichen soll bis am Samstag um 2 Uhr früh dauern. Die GDL kämpft für höhere Löhne und einen eigenen Gesamtarbeitsvertrag. Streiks stehen auch in Frankreich an. Dort wollen Mitarbeiter der Bahn und des öffentlichen Nahverkehrs von heute Abend an in den Ausstand treten. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die von der Regierung geplante Rentenreform zu verhindern. Laut der SBB wird der Streik große Auswirkungen haben auf die TGV-Verbindungen mit der Schweiz. Für den französischen Präsidenten Sarkozy handelt es sich um den ersten großen Streit mit den Gewerkschaften. Der Russe Vitali K., der in Kloten einen Skyguide-Fluglotsen erstach, ist bei seiner Rückkehr nach Russland wie ein Held empfangen worden. Hunderte Mitglieder der Putin-nahen Jugendorganisation riefen ihm zu, «Kaloyev ist unser Mann». Vitali K. selbst dankte Präsident Putin für die Unterstützung. Die Schweiz sei schuld am Tod seiner Angehörigen, aber er könne nicht von allen Schweizer schlecht denken. Die Kantonspolizei Bern hat in der Region Thun 21 Männer vorübergehend festgenommen, die verdächtigt werden, mit einem 15-jährigen Mädchen sexuellen Kontakt gehabt zu haben. 12 der Verdächtigen seien aktive oder ehemalige Spieler der ersten Mannschaft des FC Thun, teilten die Behörden mit. Es seien mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt worden. Es müsse davon ausgegangen werden, dass die Festgenommenen seit Anfang Jahr mit dem zur Tatzeit 15-jährigen Mädchen Kontakt gehabt hätten, offenbar mit dessen Einverständnis, wie es hieß.
12.37 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. Müntefering geht. In Deutschland ist die Überraschung groß, bei den Sozialdemokraten das Entsetzen. Manager müsste man sein. Sie verdienten in der Schweiz 2006 massiv mehr. Die Portemonnaies der Mehrheit sind aber nur wenig dicker geworden. Fakten und Einschätzungen zur Lohnstatistik in der Schweiz. Beauty and the Beast. In Pakistan versucht Benazir Bhutto mit allen Mitteln, Pervez Musharraf aus dem Präsidentensessel zu kippen. Ihr Appell per Telefon und ein Porträt der schillernden Figur. Mit Arbeiten wird man nicht reich, sagen sich immer mehr Leute und spielen um Geld im Internet, warum dies den Kantonen nicht passt. Egal ob reich oder nicht, viele Schweizer Rentnerinnen und Rentner zieht es in den sonnigen Süden. Mit welchen Folgen, das erzählt der Sozialgeograf Andreas Huber, Susan Brunner im Tagesgespräch um 13 Uhr. In Deutschland wird also Franz Müntefering noch in diesem Monat von seinen Regierungsämtern zurücktreten. Vom Amt als Vizekanzler neben Angela Merkel und von seinem Posten als Arbeitsminister in der Grossen Koalition. Der altgediente Sozialdemokrat begründet diesen Schritt mit familiären Gründen. Ausschließlich mit familiären Gründen, wie sein Sprecher betont. Fritz Dinkelmann in Berlin, ist Franz Müntefering tatsächlich nur aus privaten Gründen zurückgetreten?
Es ist so, dass Müntefering's Frau seit Jahren an Krebs leidet, sich kürzlich einer schweren Operation unterziehen musste und Müntefering darum vor einer Woche aus diesem Grund auch nicht an einem Krisengipfel der Großen Koalition teilgenommen hat. Aber Spekulationen über einen möglichen Rücktritt des Vizekanzlers gab es schon vor Wochen, als SPD-Chef Kurt Beck den Machtkampf mit Müntefering suchte und gewann und sich als neuer starker Mann in der Partei etablierte. Müntefering hat zwar keinen Hehl daraus gemacht, dass er Becks Kurswechsel für einen schweren strategischen Fehler hält und er zum eingeschlagenen Reformkurs keine Alternative sieht, aber seine Position war geschwächt. Die Mehrheit in der Partei sehnte sich und sehnt sich nach Wärme, nicht nach Aufbruch, und so hat Müntefering's Rücktritt wohl neben privaten eben auch politische Gründe.
Wenn jetzt jemand von Müntefering's Gegenspielern in der SPD auf seinen Posten als Vizekanzler nachrückt, was bedeutet das denn für die Koalition mit der Union?
Die Gangart könnte sich weiter verschärfen und das sowieso schon arg gestörte Betriebsklima in der Regierung also weiter verschlechtern. Das persönlich sehr gute Verhältnis zwischen Franz Müntefering und Angela Merkel hat vieles abgefedert, was in der SPD alles so brodelt. Diesen runden Pol verliert Angela Merkel nun. Müntefering war ihr engster Vertrauter und nun wird es noch schwieriger für sie, die immer weiter auseinanderdriftenden Koalitionspartner zu bändigen. Wobei, es gibt ja bereits Spekulationen über Müntefering's Nachfolger, wenn tatsächlich Außenminister Frank-Walter Steinmeier neuer Vizekanzler werden sollte und Olaf Scholz, momentan parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion, dann wären das ebenfalls sehr besonnene und pragmatisch agierende Politiker, die eher unauffällig wirken und nicht polarisieren. Trotzdem bringt der Rücktritt Müntefering's natürlich Unruhe in die Große Koalition, in der es schon Anzeichen von Auflösung gibt. Mit Gleichgewichtsstörungen zwischen Union und SPD ist also zu rechnen.
Müntefering war während Jahrzehnten eine prägende Figur in der deutschen Sozialdemokratie. Kann denn die SPD den Verlust dieser Figur so leicht wegstecken?
Ja, Franz Müntefering war nicht nur eine prägende, er war eine dominante Gestalt in dieser SPD. Er war unter Rot-Grün Schröders Vertrauter und wohl nicht selten dessen schlechtes politisches Gewissen, weil Müntefering war immer ein exakter Politiker, geradlinig auch dann, wenn ihm das gelegentlich den Vorwurf eintrug, holzschnittsartig und also eher plump zu politisieren. Aber das gilt nur für den Parteitaktiker Müntefering, für den Wahlkämpfer, für den immer absolut loyalen Parteisoldaten, aber nicht für den hellen Politkopf Müntefering. Und das war er, ein hervorragender Analytiker und vor allem auch einer, dessen politische Leidenschaft ansteckend wirkte. Das hat er zuletzt am Hamburger Parteitag bewiesen, als er eine wirklich brillante Rede hielt. Die Abgeordneten haben ihm damals applaudiert, als ob er der neue SPD-Chef ist und nicht Kurt Beck. Nein, also die SPD hat wirklich nicht viele Persönlichkeiten, die ihm das Wasser reichen können, aber der Rücktritt Müntefering's ist für die SPD auch eine Chance. Sie muss sich jetzt profilieren und zwar nicht nur mit starken Sprüchen.
Aus Berlin waren das Einschätzungen von Fritz Dinkelmann. Der Titel ist nüchtern gehalten. Lohnstrukturerhebung 2006. Das Dokument aus dem Bundesamt für Statistik umfasst 30 Seiten, die Hälfte davon kleingedruckte Zahlentabellen. Was sich hinter dem Papier der Bundesstatistiker verbirgt, ist aber umso vielfältiger. Wer verdient wie viel oder wie wenig? In welchen Branchen und wie haben sich die Löhne in der Schweiz im Vergleich zum Jahr 2004 entwickelt? All das findet sich in der besagten Lohnstrukturerhebung des Bundes. Charles Lieper fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.
Wer die gute Nachricht im Zahlenmeer sucht, wird schon auf der ersten Zeile fündig. Im Mittel sind die Löhne 2006 um 126 Franken gestiegen. Durchschnittlich verdient Herr und Frau Schweizer 5670 Franken brutto pro Monat. Und dann wird bei der weiteren Lektüre schnell klar, Schweizer ist nicht Schweizerin und Schweizer Arbeitnehmer ist nicht gleichzusetzen mit Arbeitnehmer mit Schweizer Pass. Denn Lohndiskriminierung ist auch im Jahre 2006 noch ein großes Thema. Frauen verdienen in der Schweiz immer noch fast 20% weniger als Männer. Ein Teil dieser Differenz sei durch objektive Faktoren wie Alter, Ausbildung oder Dienstalter zu erklären. In 40% der Fälle gibt es laut Bundesamt für Statistik aber keine Ausreden. Das seien Lohndiskriminierungen. Wegen der Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der EU ist auch ein Blick auf die Lohnentwicklung ausländischer Arbeitskräfte von besonderem Interesse. Bei den ausländischen Arbeitskräften steigen die Löhne stärker als bei den Schweizerinnen und Schweizern. Die Erklärung: Wer in die Schweiz arbeiten kommt, verfügt im Vergleich zu früheren Jahren über immer bessere Qualifikationen. Wer einen neuen Job sucht, sollte in die Banken- oder Versicherungsbranche wechseln und am besten nach Zürich umziehen. Denn dort werden die höchsten Löhne bezahlt. Und damit verlassen wir das statistische Mittelmaß und landen bei der Lohnschere. denn die hat zugenommen. Wer im Gastgewerbe arbeitet, verdient fast 5.000 Franken weniger im Monat als ein Banker oder Versicherungsverkäufer.
Wir haben es im Bericht von Charles Dieper gehört, die sogenannte Lohnschere hat sich im letzten Jahr weiter geöffnet. Das heißt, die tiefsten Einkommen und die höchsten liegen immer weiter auseinander. Dagmar Zumstein von der Wirtschaftsredaktion, warum ist das so?
Und das hat nicht nur mit dem Grundlohn zu tun. In der Schweiz gibt es zahlreiche Grosskonzerne und die zahlen ihren Angestellten besonders viele Boni aus. Ungefähr ein Viertel der Angestellten in der Schweiz erhält mittlerweile einen Bonus ausbezahlt. Die Bestqualifizierten bei den Banken und in der Pharmaindustrie profitieren dabei überdurchschnittlich. Auf der anderen Seite im Gastgewerbe, da sieht's ganz schlecht aus. Hier erhalten gerade mal 6% der Angestellten einen Bonus ausbezahlt. Und genau das führt eben dazu, dass die Lohnschere weiter aufgeht.
Die Bankangestellten gehören also zu den Spitzenverdienern. Wie sieht es denn in anderen Branchen aus?
Ja, wie gesagt, der Detailhandel und auch das Gastgewerbe müssen etwas unten durch. Die tiefsten Löhne sind dann auch in diesen beiden Branchen zu finden. Wer im Gastgewerbe arbeitet, verdient also fast 5.000 Franken weniger im Monat als ein Bank- oder Versicherungsbroker. Erst recht, wenn dann dieser Versicherungs- und Bankfachmann auch noch in Zürich wohnt, denn hier sind die Löhne besonders hoch.
In Zürich werden die höchsten Löhne bezahlt. Woher kommen denn diese großen regionalen Unterschiede?
Wie erwähnt, im Raum Zürich befinden sich die meisten Banken, Versicherungskonzerne, die sind hier ansässig und genau diese Unternehmen, Großkonzerne, suchen viele gut qualifizierte Arbeitskräfte und sind dann auch bereit, entsprechend Löhne zu bezahlen. Am anderen Ende liegt der Kanton Tessin und viele ländliche Gebiete. Hier sind vor allem die gewerblichen Berufe zu finden, wenig Industrie und entsprechend werden weniger hohe Saläre bezahlt.
Gibt es denn Hoffnung, dass sich im Tieflohnbereich etwas bewegt, also natürlich nach oben?
Ja, Hoffnung gibt es immer, besonders bei den Gewerkschaften, wie es heute an der Medienkonferenz hieß. Man kann grundsätzlich auch davon ausgehen, dass die Tieflöhne angehoben werden, dass sie auch steigen. Allerdings muss man sehen, diese Lohnstrukturerhebung ist zeitlich verzögert. Das heißt, die Unternehmen, die guten und fetten Jahre, die waren jetzt 2006, 2007. Und das wird sich dann auf die Lohnstrukturerhebung, auf die nächste in 2 Jahren natürlich auswirken. Allerdings, und das muss man sehen, werden die Tieflöhne wohl eher geringer ansteigen als bei den Spitzenverdienern die großen Saläre.
Ist dementsprechend auch anzunehmen, dass sich die Lohnschere auch weiterhin öffnen wird?
Davon kann man ausgehen. Der Schweizer Arbeitsmarkt braucht immer noch sehr viele Fachkräfte, besonders auch ausländische Spezialisten sind gesucht. Die haben ihren Preis und unter dem Strich kann man es eigentlich auf eine einfache Formel bringen. Wer ohnehin schon viel verdient, profitiert auch künftig von guten Löhnen, von guten Boni, während auf der anderen Seite die tiefen Löhne nur minim ansteigen dürften.
Das waren Einschätzungen von Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein. Mit einem langen Marsch für die Demokratie setzt sich die Opposition in Pakistan gegen Militärmachthaber Musharraf zur Wehr, nachdem dieser vor 10 Tagen den Ausnahmezustand über das Land verhängt hat und unzählige Oppositionelle verhaften ließ. Ein langer Autokorso machte sich am Morgen auf den Weg Richtung Hauptstadt Islamabad. Nicht dabei sein kann die Organisatorin Benazir Bhutto. Sie wurde von Musharraf unter Hausarrest gestellt. Sie gibt aber nicht klein bei und zieht von zu Hause aus die Fäden im Machtkampf. Rudi Mäder.
Kaum stand sie unter Hausarrest, da ging die Oppositionsführerin in die Gegenoffensive. Benazir Bhutto forderte Präsident Musharraf auf, nicht nur als Armeechef zurückzutreten, sondern auch sein Präsidentenamt niederzulegen. In einem Telefoninterview mit dem Fernsehsender CNN meinte Frau Bhutto, Musharraf bringe das nuklear bewaffnete Land eher in Gefahr, als dass er es rette. Dem Land drohten Chaos, Anarchie und eine Implosion.
And now we're going to make sure that Musharraf quits, because his stewardship of Pakistan is putting this nuclear armed nation into deeper danger rather than rescuing it from the threat of anarchy and chaos and internal implosion.
Frau Bhutto forderte Musharraf auf, den Ausnahmezustand unverzüglich aufzuheben. Wahlen unter diesen Umständen, mit unabhängigen Richtern, Journalisten und Bürgerrechtsaktivisten im Gefängnis, solche Wahlen würden zur Farce.
So if he goes ahead holding elections with independent judges behind bars and a press that is gagged and civil activists who are behind bars, that election will in any event turn out to be a sham.
Benazir Bhutto rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, Musharraf die Unterstützung zu entziehen. Sie selbst schloss ein Abkommen mit Musharraf zur Teilung der Macht aus. Musharraf höre nicht zu und wenn er etwas verspreche, dann sei dieses Versprechen nichts wert. Angesprochen auf Berichte, wonach die Regierung ein Flugzeug bereitstelle, um Frau Bhutto wegzubringen, antwortete sie, sie sei über ihre Zukunft völlig im Unklaren.
I have not been given any indication of whether I will be taken out of this house arrest or whether I will be taken to my own house or to an unknown destination. So I'm totally in the dark at this moment on what this regime is planning to do with me.
Kategorisch schloss Frau Bhutto aus, Pakistan zu verlassen.
I won't go. Pakistan is my country. I belong in Pakistan and I cannot be banished. I would prefer to live in a Pakistani jail than to be forced to leave.
Lieber lebe sie in einem pakistanischen Gefängnis, als dass sie das Land verlasse.
Rudi Meder. Wir haben es gehört. Benazir Bhutto verlangt von Pervez Musharraf also jetzt, dass er als Präsident zurücktritt, dass er den Ausnahmezustand aufhebt und so freie Wahlen ermöglicht. Eigentlich kam Benazir Bhutto ja zurück nach Pakistan, um zusammen mit Präsident Musharraf zu regieren. Die Frage also an Asienkorrespondent René Schell. Wieso stellt sie sich jetzt gegen ihn? Tut sie das einfach, um Stimmen der Wähler zu gewinnen?
Benazir Bhutto stellt sich gegen Präsident Pervez Musharraf sicher, weil sie Rückhalt bei der Bevölkerung sucht und möglichst viele Stimmen erhalten will, falls es dann doch noch einmal zu Wahlen kommt. Aber sicher tut sie das auch, weil es der einzige Weg ist, Druck auf Präsident Musharraf auszuüben. Und zwar nicht, um ihn zu stürzen oder ihn zum Rücktritt zu drängen, wie sie das heute gefordert hat, sondern aus einem anderen Grund. Man darf nicht vergessen, Benazir Bhutto ist zurückgekehrt, um wieder an die Macht zu kommen. Das ist ihr primäres Ziel. Und damit sie das erreicht, braucht sie eben nicht nur möglichst viele Stimmen in künftigen Wahlen, sondern auch die Unterstützung von Pervez Musharraf. Das gilt so lange, als sich dieser auf die Armee stützen kann und auch von den USA beispielsweise gestützt wird. Und so lange kommt Benazir Bhutto nicht an Musharraf vorbei. Sie will also ihn dazu drängen, dass er das tut, was sie will, was ihr am meisten nützt.
Wie weit geht es denn Benazir Bhutto um persönliche Macht und wie weit geht es ihr um die Demokratie im Land, die sie herbeibeschwört?
Benazir Bhutto ist es eigentlich immer um persönliche Macht gegangen. Wenn sie nicht die Chance gesehen hätte, wieder an die Macht zu kommen, dann wäre sie auch nicht nach Pakistan zurückgekehrt, das ist sicher. Auch Gespräche mit Pervez Musharraf, die sie führte, dienten allein diesem Zweck und nicht etwa der Wiederherstellung demokratischer Verhältnisse. Auf der anderen Seite hat sie, seit General Musharraf vor 7 Jahren die Macht übernahm, konsequent die Rückkehr zur Demokratie gefordert. Und sie selbst war zweimal Premierministerin einer demokratisch gewählten Regierung. Aber sie hat eben damals auch gerade dieses Amt vor allem zu ihrem eigenen Vorteil missbraucht. Benazir Bhutto geht es also, man kann das so sagen, so lange um Demokratie, als diese ihr nützt, verspricht sie sich persönliche Macht von demokratischen Verhältnissen, dann setzt sie auf die Demokratie, verhilft ihr aber beispielsweise eben ein Diktator wie Pervez Musharraf an die Macht, dann ist ihr auch dieser recht.
Im Ganzen gesehen kann man also Benazir Bhutto nicht als Befreierin sehen, also quasi als eine Jeanne d'Arc Pakistans.
Nein, auf keinen Fall. Benazir Bhutto tut, wie schon gesagt, immer genau das, wovon sie sich verspricht, dass es ihren persönlichen Interessen am meisten dient. Sie war zweimal Regierungschefin, ich habe es gesagt, sie wurde aber zweimal auch wegen Korruption aus dem Amt entfernt. Auch politisch und wirtschaftlich hat sie beide Male nichts erreicht, das ist eigentlich noch schlimmer. Die Wirtschaft lag am Boden, die demokratischen Institutionen waren völlig korrumpiert, sie hinterließ einen Staat, in dem die Menschen verarmten. Wieso das nun plötzlich anders sein soll, kann ich nicht sehen. Im Gegenteil, das Bild von früher, so scheint es mir, bestätigt sich. Heute fordert sie Präsident Musharraf zum Rücktritt auf, morgen oder übermorgen, das ist nicht ausgeschlossen, macht sie dann wieder gemeinsame Sache mit ihm. Das ist immer ganz so, je nachdem, wovon sie sich größeren persönlichen Nutzen verspricht. Benazir Bhutto ist gewiss keine Befreiung Pakistans, sondern viel eher eine weitere unberechenbare Belastung, würde ich sagen.
Einschätzungen von Deris Asien-Korrespondent René Schell. Mehr Hintergründe zu Pakistan finden Sie auf unserer Webseite unter www.drs.ch. Das Glücksspiel im Internet boomt, auch in der Schweiz, obwohl es hier verboten ist. Weil das Internet keine Grenzen kennt, kommt das Angebot aus dem Ausland und die Gewinne fließen ebenfalls dorthin. Der Bundesrat will das jetzt ändern. Er prüft eine kontrollierte Liberalisierung. Davon wollen aber die Kantone nichts wissen. Monika Zumbrunn.
Vor allem Poker und Sportwetten sind online beliebt. Die Umsätze der Internetglücksspiele erreichen mittlerweile rund einen Zehntel dessen, was in den Schweizer Casinos insgesamt verspielt wird. Man loggt sich auf der Homepage ein, spielt Roulette oder macht einen Wetteinsatz und wer einen Jass klopfen will, kann dies auch tun, statt am Beizentisch, am Bildschirm. Wer verliert, bezahlt mit Kreditkarte. Jörg Häfeli, Professor an der Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern und Experte für Prävention im Bereich Glücksspiel.
Der Markt boomt, er ist völlig unkontrolliert und es fließen letztlich auch keine Steuereinnahmen für den Staat zurück.
Denn das Geld fließt ins Ausland. Laut Schätzungen von Experten bleibt den ausländischen Anbietern mindestens 70 Millionen Franken als sogenannter Bruttospielertrag, der Ertrag nach Auszahlung der Gewinne an die Spieler. Der Bundesrat prüft deshalb, ob das Verbot der Online-Glücksspiele gelockert werden soll. Der Schweizer Casinoverband begrüßt eine Liberalisierung. Detlef Brose, Geschäftsführer des Grand Casinos Baden, das grösste in der Deutschschweiz.
Andere Online-Casinos im Ausland erwirtschaften dort mit Schweizer Kunden auch jetzt schon relativ hohe Bruttospielerträge. Und deshalb finden wir das insgesamt sehr positiv, dass es jetzt überhaupt erstmal geprüft wird.
Nicht so die Kantone. Sie wollen gegen die ausländischen Anbieter vorgehen, aber unter keinen Umständen das Online-Glücksspiel liberalisieren. Dies vor allem, weil sie das staatliche Lotteriemonopol nicht verlieren wollen. Denn aus den Lottoerträgen fließt viel Geld in die kantonalen Lotteriefonds. Letztes Jahr rund 330 Millionen Franken Geld für gemeinnützige Zwecke für Kultur und Sport. Online-Glücksspiele von privaten Schweizer Anbietern werden eine Konkurrenz zu den bestehenden Lotterien der Kantone. Sabine Pegoraro, Präsidentin der zuständigen kantonalen Fachdirektorenkonferenz.
Die direkte Wirkung ist, dass die Öffentlichkeit, die Allgemeinheit, die heute von diesen Erträgen aus den Lotterien profitiert, die kantonalen Lotteriefonds, die würden dann weniger bekommen, weil der Kuchen kleiner wird, wenn die privaten Anbieter ihre Erträge, Gewinne aus den Lotterien dann eben für sich verwenden und nicht mehr für die Allgemeinheit.
Die Kantone befürchten außerdem, dass die Suchtgefahr bei zunehmendem Angebot steigt. Dies bestätigt auch Jörg Häfeli von der Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern. Aber
auf der anderen Seite bestünde eine Chance, dass die Kantone hier Online-Glücksspiele nach sozialverträglichen Kriterien anbieten könnten.
Das heißt, zusammen mit dem Bund sozialverträgliche Auflagen fürs Online-Spiel ausarbeiten, zum Beispiel beim Mindestalter oder der Einsatzlimite. Und es heißt auch, das Feld nicht privaten Casinos überlassen, sondern klare Regeln aufstellen beim Spiel mit dem Glück im Internet.
Monika Zumbrunn.